Vater im Himmel, danke, bist du da mit unter uns. Du hast versprochen, dass du in unserer Mitte bist, wenn wir in deinem Namen zusammenkommen. Und so sind wir da. Wir danken dir, dass du als König über dem ganzen Universum, als Schöpfer, als heiliger, allmächtiger Gott Beziehung willst haben zu uns. Du lebst, du redest zu uns und wir dürfen dir wichtig sein. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du den Morgen hier, den wir zusammen verbringen, auch willst brauchen, um zu uns zu reden, in unser Leben zu reden. Du weißt, was wir brauchen, wo wir stehen, was uns beschäftigt. Und ich danke dir, dass du Gott bist, der redet. Und wünsche mir, dass du dein Mut schenkst, unsere Herzensohren aufzutun und deine Stimme zu hören. Das, was du sagen willst, das soll Gewicht haben. Das, was du in unser Leben einredest, das soll uns nicht in Ruhe lassen, uns nachgehen. Uns trösten, uns herausfordern. Dir gehört auch ihr himmlischer Vater. Amen. Wenn du betest, warum betest du eigentlich? Hast du Sorgen? Und weißt, dass Gott deine Sorgen ernst nimmt? Das stimmt. Das ist genial. Wir dürfen mit unseren Sorgen vor Gott kommen. Er nimmt uns ernst, er versteht uns. Er weiß genau, wie es uns geht, da drin. Jesus hat gesagt, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Matthäus 11, 28. Oder vielleicht betest du, weil du ein schlechtes Gewissen hast. Gott ist auch in diesem Fall der ideale Gesprächspartner für dich. Besprich mit ihm die nächsten Schritte, besprich mit ihm die Reaktion auf das schlechte Gewissen, was es auf sich hat, was du mit dem sollst machen. Wenn du betest, hast du vielleicht einen Wunsch, wo du weißt, Gott könnte mir den erfüllen. Und du willst ihn ihm bringen, du willst ihn ihm herlegen und hättest ihn gerne von ihm erfüllt. Auch mit dem bist du bei Gott richtig. Gott kennt dich, Gott weiß genau, was du brauchst, und er liebt dich mehr als alle anderen, das jemals werden können. Er will, dass du glücklich bist. Und er freut sich, wenn du deiner Sehnsucht, das, was dich zieht, das, was du dir wünschst, das, was dir wichtig ist, wenn du das teilst mit ihm. Vielleicht willst du ihm danken, wenn du betest. Auch mit dem triffst du in die Schwarze bei Gott. In den Psalmen 50, 23 steht, wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer dar, das mich ehrt. So ebnet er den Weg, auf dem ich ihm Gottes Rettung zeige. Vielleicht betest du für Gottes Loben, du willst ihm danken einfach für seine Grösse, du willst seine Kraft, seine Weisheit, seine Allmacht preisen. Gottes Loben hat aus meiner Sicht etwas auch mit so innerer Reinigung zu tun, etwas mit Superwerden innerlich, das hat etwas Erfrischendes, wenn wir Gott loben. Wenn wir ihm den Ort, den Platz geben mit unseren Worten, die er hergehört. Der Platz vom König. Von dem, was sich gehört, ihn zu loben und zu preisen. Was auch der Grund ist, warum wir beten. Warum du vor Gott kommst. Eigentlich geht es, wenn wir beten, darum, Beziehung zu pflegen mit Gott. Wir pflegen Beziehung. In dem, dass wir kommunizieren, das ist auch unter uns Menschen so. Wenn wir miteinander reden, dann pflegen wir Beziehung. Wenn wir beten, wenn wir mit Gott reden, dann pflegen wir die Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Gott braucht nicht eigentlich unser Gebet, dass er etwas unternehmen kann, dass er nicht fähig wäre, etwas zu bewegen. Aber er liebt es, gehen wie tiefer in Beziehung zu kommen mit uns. Eine Nähe zu uns zu haben, die von uns herkommt. Wo wir uns wünschen, es gibt ja Leute, die sagen, ich habe keine Lust oder keine Zeit, häufig zu beten. Ist bei mir halt so. Das muss sein. Und Gott sei Dank ist es so, dass Beten nicht erzwungen muss werden. Gott zwingt uns nicht auf, mit ihm zu beten. Beten ist absolut freiwillig für uns alle. Beten ist ein Geschenk, eine Möglichkeit, wir haben Zugang zum himmlischen Vater. Gott zwingt dich nicht, mit ihm Beziehung zu pflegen. Er zwingt dich nicht, ihn zu suchen. Auch nicht im Gebet. Er zwingt dich auch nicht, auf ihn zu hören. Oder wenn du ihn gehört, das dann auch zu machen. Er könnte, aber er zwingt dich nicht. Es ist absolut freiwillig. Das ist ein Geschenk, auch ein Risiko für uns, aber es ist ein Geschenk, eine Freiheit, die uns Gott schenken will. Aber warum sollten wir die Möglichkeit nicht wahrnehmen, wenn man es mal kehrt und sich so fragt, warum sollten wir die Möglichkeit nicht wahrnehmen, dass wir durch die Erlösung von Jesus zum himmlischen Vater kommen können? Das war nicht gängig möglich. Wir dürfen das zu jeder Zeit, ohne dass wir aus dem priesterlichen Geschlecht kommen, einfach zu Gott kommen. Und mit dem reden in unserer Sprache, wer versteht es? Mit unseren Worten, einfach so, wie wir sind. Und er wünscht sich das. Er liebt es, wenn wir in seine Gegenwart kommen, wenn wir ihn suchen. Warum sollten wir das nicht wahrnehmen? Warum sollten wir die Möglichkeit links liegen, zu jemandem zu kommen, der weiss, wie es uns geht, der uns versteht wie niemand anders, wo uns echten Trost geben kann, wo uns echte Ruhe, echten Frieden geben kann, wo über unserem Verstehen noch ist, wo uns sinnvoll in die Zukunft vermitteln kann, wo uns wegweisend kann, zur Hilfe stehen und uns Sachen sagen, die wir sonst von niemandem hören. Weil er den Überblick hat, weil er die Liebe ist und es so gut mit uns meint. Warum sollten wir dem, wo die Herrschaft am Aufrichten ist, wo über allem steht und uns gerne mit einbeziehen will, einfach den Rücken zukehren. Gott liebt dich und er möchte eine enge Beziehung mit dir pflegen. Das ist gewaltig. Wenn du jemand bist, der nicht so viel betet oder vielleicht auch gar nicht betet, möchte ich dir einfach das sagen. Ich kann und will auch nicht zwingen, natürlich, aber wenn ich bei mir schaue, rückblickend auf mein Leben, ist sehr viel abgegangen aus dem Gebet raus. Aus dem vor Gott kommen, in seine Gegenwart kommen. Und vielleicht auch gar nicht wissen, wie, vielleicht auch gar nicht wissen, was reden, aber seine Gegenwart suchen. Die Beziehung wollen pflegen mit ihm, ganz persönlich. Aus dem heraus ist viel passiert. Ich erlebe Gott in so Zeiten, die ich habe mit Gott. Wo ich vor ihn komme, wo ich sage, die Zeit ist reserviert für dich, ich will mit dir Zeit verbringen. Und manchmal weiß ich am Anfang wirklich noch nicht, was es da gibt. Ob ich die Bibel lese, ob ich einfach hocke und höre, ob ich Musik mache oder was, spielt auch nicht primär eine Rolle. Das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtige ist, dass wir Gott von Herzen suchen, dass wir bei ihm sind, in seiner Gegenwart. Aus dem heraus ist einfach in meiner Geschichte ganz klar so, passiert auch etwas. Aus dem, in das ich rette er auch. Er ist nicht einfach kalt oder schweigend oder abwesend. Er rette auch. Natürlich nicht genau so, wie ich es erhofft oder erwartet, aber er rette. Zu reden mit Gott hat eine enorme Kraft. Die Apostel schon von der ersten Kirche haben das auch gewusst, dass so eine Kraft drin ist. Das ist natürlich ein schönes Beispiel, dass die Männer, die mit Gott, mit Jesus unterwegs waren, auf Erden, die sehr viel von ihm gesehen haben, wo sie in der ersten Gemeinde waren, wo es floriert hat, wo Tausende zum Teil pro Tag sind, zum Glauben gekommen, die haben gewusst, im Gebet liegt enorme Kraft. Da hat so, nach den Anfängen, hat es so ein bisschen ein Gestürm gegeben, in der Gemeinde einfach, wo die 12 Apostel wie die Gemeinde geleitet, und da hat es wie ein Gestürm gegeben, dass das Essen, das ist verteilt worden, dass das nicht fair verteilt wird zwischen den jüdischen Witwen, die sind übervorteilt worden, scheinbar hat man gemurrt, und den griechischen Witwen, die halt neu sind, von außen wie zum Glauben gekommen, die nicht die Geschichte aus Israel aus hatten, sondern wie von quer, halt jetzt auf einmal in Heiden Christen auch dürfen sagen, wir gehören zu Gott. Da hat es auf einmal griechische Nachfolger von Jesus gegeben, und sie haben dann gemerkt, dass es ist da unfair oder sich am unfair behandelt gefühlt, eben die griechischen Witwe, und das hat man gesehen, die Apostel, und sie haben dann, wie gemerkt, recht schnell, oder so steht es, aber man sieht nicht, dass das eine lange Sache war. Ja, das ist ein Problem, es ist nicht so, dass sie das nicht hat ernst genommen, aber sie haben einfach gesehen, wir wollen es nicht uns dieser Sache widmen, und dann, aus dem heraus ist eigentlich so die erste runde Berufung von Diakonen gekommen, also vor einer Gemeindeleitung, kann man sagen, vielleicht. Und seht, die Apostel oder die Ältesten, wenn man jetzt den Vergleich fahren will, seht, darum, liebe Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind, die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Das ist ja auch noch interessant. Das ist nicht, sie haben nicht irgendeinen Hubi mit dem Schöpflöffel gebraucht, dass sie die sollen dann mal schauen, das gehört das machen nicht mehr. Das ist etwas Wichtiges. Und da haben sie Geist erfüllt, die Männer wollen. Sie wollen, dass es fair geht, dass es gut zu und her wird. Das ist nicht einfach wie ein Nebenjob. Das ist etwas ganz Wichtiges. Sie wollten so nicht anspielen. Aber gleich das Gewicht der Apostel war eben, wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Das finde ich mir ganz interessant. Eben die zwei Sachen, der Dienst, dem Wort, also zu predigen, zu verkündigen, das Evangelium verbreiten und das Gebet, haben sie dort auch genannt, bei diesen zwei wichtigsten Sachen, wo sie dranbleiben, wo ihr Hauptfokus soll sein, in ihrem Dienst, in ihrer Aufgabe, in ihrer Rolle als der Gemeindeleiter. Das Gebet, zu reden mit Gott, das hat eine enorme Kraft und das haben sie gewusst und darum ist die Entscheidung auch so ausgefallen bei ihnen. Nehmen wir mal an, dass wir mit Gott eine Beziehung pflegen, dann wollen wir natürlich auch mit ihm reden. Ich glaube, das ist wie schon selbstverständlich, wenn man es so von dieser Seite überlegt, wenn man mit jemandem eine Beziehung pflegen will, dann ist es komisch, wenn man gegen schweigt. Dann wollen wir miteinander reden, dann muss ein Austausch passieren. Das heisst, dass bei unserem Beten, was jetzt reden mit Gott ist, reden sehr sinnvoll ist von unserer Seite, aber eben auch zu hören. Zu hören ist auch ganz ein wichtiger Teil der Kommunikation. Das wissen wir auch von zwischenmenschlicher Kommunikation. Dass bei den Leuten, die zu hören fast ein bisschen untergeht, kann es schwierig werden. Wenn sie gegen nur die sind, die mitteilen. Und nicht feig zu hören, was eigentlich der andere sieht. Vielleicht aktiv zu hören, mit Zurückfragen. Darf man bei Gott natürlich auch. Aber zu hören ist ganz wichtig, auch im Zusammenreden, im Diskutieren mit Gott. Und irgendwie würde ich sagen, ist es doch auch fast logisch, dass wenn wir zuhören, wenn wir Beziehung pflegen mit Gott, dass es vielleicht fast ein bisschen besser geht, wenn nicht ich noch eben auch noch rede dazu. Oder jemand anderes schon noch die ganze Zeit redet. Oder einen Lärm macht. Sondern dass Konzentration auf das Reden von Gott ist. Von ihm, was ich hören will. In der Stille, in der Ruhe, wir haben es vorher schon gehört, in der Einleitung von Ruth, gibt es automatisch den Raum für Gottes Reden. Wenn wir ihn hören wollen, wenn wir die Beziehung pflegen wollen, und das Hören ein wichtiger Aspekt ist, dann wird Stille und Ruhe vor ihm auch zu einem wichtigen Aspekt. Automatisch, fast, ja, wie logisch. Beim Hören auf Gott sind wir vielleicht in einem gewissen Sinn fast passiv, weil wir eben nicht mehr reden, weil es nicht mehr von uns her Aktivität kommt zu ihm. Aber Gott ist aktiv. Er lebt und er will zu uns reden. Er will in dein Leben reden. Er will dich führen und das hat auch mit seinem Reden zu tun, mit seinem Wort zu dir. Still sein oder stille bedeutet jetzt in diesem Zusammenhang nicht nur einfach nicht laut. Das könnte man sagen, ja, ist das Gegenteil von laut. Ja, aber nicht nur. Stille steht im Gegensatz zu Aufregung, zu Lärmen, auch zu Verwirrung, zu einem Durcheinander oder sogar Wahnsinn. Wenn ich still werde, dann unterbreche ich meine Aktivität. Wenn ich still werde, dann verschwindet Unruhe aus meinem Sein, aus meinem Leben, in diesem Moment. Unruhe verschwindet. Wenn ich still werde, dann geht auch die Bewegung zurück. Stille hat auch etwas mit Stillstand zu tun. Nicht im Sinn von Starre oder Bewegungslosigkeit, aber nicht mehr wildes Umsäckeln, wild aktiv sein körperlich. Das hat auch zu tun mit Bewegung ist fort. Wenn ich still werde, dann gehen auch Geräusche fort. Und es geht jetzt hier nicht darum, dass man es nicht geschafft hat, still zu sein, weil irgendwie hat man noch den Radiator gehört, so extrem. Es geht um das Prinzip, für was Stille steht. Das ist nicht einfach, wir hupen nicht mehr und hören nicht Lautmusik hören und dann ist still, sondern es hat eben auch mit der inneren Ruhe auch zu tun. Mir ist leider heutzutage fast verlehrt, ich glaube, das wissen wir alle, wie man mit Stille umgeht. Wie man überhaupt still werden kann. Ich meine, sogar zu wissen von Teilen von uns, dass es uns fast wie unwohl wird, wenn es zu lange still ist. Es wird uns fast komisch. Es fährt schon ansatzweise an, wenn ich zu lange Pause mache beim Reden. Stimmt's? Dann fängt es schon so ein bisschen an, verspannen. Das ist, weil wir sind es nicht gewohnt, in dieser Ruhe einfach zu sein. Weil heute unsere Umgebung einfach nicht ruhig ist, häufig. Wir können nichts dafür. Das ist einfach heute so. Heute ist einfach viel nervös und schnell und viel und hektisch und gleichzeitig. Dabei wäre Stille eigentlich ein Geschenk. Menschen brauchen Stille. Wir brauchen Stille. Ein naheliegendes Beispiel ist der Schlaf. Man versteht noch heute nicht, habe ich gelesen einfach, ich weiß das selber nicht, bin da wissenschaftlich nicht so nah dran, aber wir verstehen heute noch gar nicht richtig, was eigentlich genau die Funktion ist vom Schlaf. Aber wir wissen, dass es wichtig ist. Wir brauchen Schlaf, sonst geht es nicht mehr. Das ist auch der Grund, warum das eine viel verbreitete Foltermethode Schlafentzug ist. So simpel eigentlich. Aber extrem brutal, kann zum Tod führen. Wenn ein Mensch nicht mehr die Ruhe hat, der Schlaf. Ein anderes gutes Beispiel aus meiner Sicht, dass Ruhe ein Geschenk ist, ist der Sabbat. Der Ruhetag. Für einen Mensch ist der erste Tag in seinem Leben, der erste Ganztag in seinem Leben, ein Ruhetag gewesen. Der Sabbat. Für uns typischerweise der Sonntag. Gott hat offenbar wollen, dass die Menschen aus der Ruhe heraus agieren, anstatt auf Hektik reagieren. Heute funktionieren wir viel umgekehrt. Der Sonntag ist bei uns jetzt auch der letzte Tag vor der Woche hier in der Schweiz. Aber das war nicht gängig so. Und ich glaube, das ist nicht ein Zufall. Gott hat schon wollen, dass der erste Tag der Ruhetag ist. Wo der Mensch Gemeinschaft hat mit ihm. Aus der Gemeinschaft mit Gott, wo man gestärkt wird von ihm, was man nicht selber machen kann, schickt er uns dann unsere Aufgabe. Wir sollen schon arbeiten. Wir sollen nicht auf der faulen Haut liegen. Arbeiten ist etwas Gutes. Das war schon vor dem Sündenfall das angesehen. Arbeiten ist schon gut. Aus der Ruhe raus schickt er uns in das Arbeiten, unsere Aufgabe, die er uns auch profiliert hat dafür. Also, wenn wir eng mit Gott unterwegs sind, wenn wir Beziehung pflegen, wenn wir die Gelegenheit schaffen, auf ihn noch zu hören, wenn wir zur Ruhe kommen, dann müssen wir heute einfach aufpassen, dass uns nicht alles andere die Aufmerksamkeit klaut. Nur ein Beispiel. Letztes Jahr sind weltweit, das ist jetzt eine Schätzung, halt ungefähr, die ich gelesen habe, ungefähr 550 Milliarden Franken ausgegeben worden für Werbung. 550 Milliarden Franken nur Werbung. Das bringt ja noch niemandem direkt etwas. Da hat man schon recht viel kaufen können mit direktem Nutzen. Aber das hat natürlich einen guten Grund. Das ist wirtschaftlich gesehen absolut logisch, dass man das investiert, weil noch viel mehr als das zurückkommt. Sonst mache man es nicht. So blöd ist man nicht in der Wirtschaft. Das rendiert. 550 Milliarden auszugeben pro Jahr, also ist jetzt natürlich global, ist nicht nur mehr Schweiz. Für die Aufmerksamkeit zu stellen bei den Leuten. Wenn man das nicht schafft, ist die Werbung für nichts. Man muss Aufmerksamkeit können nehmen von dir, dass man dir kann sagen kann, was du willst. Dass man dir kann sagen, was du nötig hast und was dir noch fehlt. Was dir gut wird tun. Das ist sehr faszinierend. Nicht alles von dem ist böse, aber es ist gewaltig, oder? Uns will man die Aufmerksamkeit stellen. Und es ist so viel Werbung und so eine grosse Verschiedenheit, wie man es früher nicht kennt. Ja, der kommt halt auch mehr. Da ist mehr Verkehr zu unseren Ohren und zu unseren Augen auf diesen Kanälen. Sprich, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir uns gar nicht bewusst sind, was da passiert, weil idealerweise passiert Werbung und wir sind uns gar nicht bewusst. Wir wissen irgendwie einmal, wir sollten dieses und jenes haben. Oder die und die Versicherung wäre auch noch wichtig, sonst sind wir böse dran oder was auch immer. Das ist am besten, wenn man es gar nicht merkt, oder? Hauptsache, wir geben das Geld aus. Aber wenn wir nicht aufpassen, dann wird sich die Aufmerksamkeit klauen. Das ist ja nur ein Beispiel, Werbung. Informationen, wenn ich es fast fressen und manchmal nehme ich es buchstäblich den Schlaf. Zum Beispiel über das Handy. Die das so kennen. Aber es ist vielfältig, ist das möglich. Aber es gibt ja auch, dass wir uns selber beschäftigen, weil wir eben heute gar nicht mehr so gewohnt sind, mit der Stille umzugehen. Weil es ein Unwohlsein hochkommt, wenn es still wird. Man kann ja Musik anlassen. Oder man kann ein Film schauen, oder man kann eben ein bisschen News anschauen. Ich sage nicht, das ist an und für sich böse, aber es kann gefährlich sein, wenn es den Aspekt einfach hat von uns zumüllen, buchstäblich mit Information, mit Unterhaltung. Viel ist Entertainment, Unterhaltung. Man will etwas sehen. Man ist gewohnt, dass man ein vielfältiges Angebot hat. Du kannst rauslesen, wenn man mal frei hat. Dann kann man etwas geniessen. Nichts, nicht zu weit, nicht zu teuer und so, schon nicht, aber einfach Unterhaltung, dass etwas geht, dass es nicht still wird, dass man nicht zu dem Stillstand kommen, wo auf einmal die Bewegung fehlt und die Geräusche fehlen. Und es vielleicht sich fährt an versetzen und Sachen vorkommen in unserem Leben, könnte es reden von Gott sein, wo ich es auf einmal gar nicht mehr, wo fast ecklig ist und nicht mehr so, das ist nicht mehr so die Komfortzone. Aber wenn wir es drehen und ins Teichen mit dieser Beschäftigung, mit dem gäng etwas wollen machen und gäng auf Trab sein, nehmen wir Gott die Gelegenheit, zu uns zu reden, nehmen wir ihm die Gelegenheit, an uns, unserem Herz zu fielen und uns etwas Gutes zu bewegen, weil er uns liebt. und das manchmal so einen Schritt auch ein bisschen wehtut oder ein bisschen unangenehm ist, aber wir einen Schritt zu ihm näher könnten kommen, das ist schon dramatisch. Vielleicht sagen wir auch, eben, es ist ja nicht verboten, es ist ja nichts Tragisches, was sie machen, es ist ja nur einfach Beschäftigung, ja, ja frei, arbeiten ja. Ja, das stimmt, ist ja nicht verboten. Aber vielleicht, je nachdem, wie wir es überlegen, klingt es auch nicht so normal, dass man gäng, dass gäng Aktivität ist oder gesund oder gut. Der Paulus würde vielleicht sagen, 1. Korinther 6, 12, alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Und ich persönlich weiß, dass das passieren kann, dass man sich anfängt, beherrscht. Also ich habe ganz peinliche Beispiele mit so blöden Games. Also es ist nichts Gefährliches, einfach sinnlos, wo ich anklicke. Vielleicht hat die Ausrede, wieso sie es angefangen haben, sein. Und ich habe mit der Zeit auf einmal bis zu einer Stunde pro Tag das Ding gespielt. Und dann irgendwie wie bei Erwachen zum Glück, schauen, wo ich mal die Ruhe habe zugelassen. Und dann muss ich sagen, das ist ja birrenweich. Stundenweise verbraten, jetzt echt für gar nichts. So ein blöder Game. Und ich arbeite es nicht nur ein bisschen oder nur am Wochenende oder so. Ich muss es dann löschen, weil es sonst nicht geht. Schon ein bisschen schade, aber das gibt es. Das hat Macht, so Sachen haben Macht. Weil natürlich der Teufel auch weiss, dass es das Problem ist, wenn wir zur Ruhe kommen vor Gott. Da ist eine Gefahr drin. Eine Gefahr von Wachstum, eine Gefahr von tieferer Beziehung zu Gott. Er wird sich schon wehren. Und das auf eine Art, dass wir gar nicht merken, was sollte da böse sein. Stille hat etwas Befreiendes, auch gerade darum, weil Gott der ist, der aktiv ist. Gott ist der, der kann, der, der die Möglichkeiten hat, der, der weiss, was gut ist, der, der mit Liebe agiert, gäng. Und Stille hat etwas Befreiendes da drin, dass wir von Anfang an sehen, er hat es ja im Griff. Ich kann ja loslassen. Ich muss gar nicht gäng auf Trab sein, ich muss gar nicht alles parallel miteinander machen, weil sonst geht es nicht, wenn ich nicht tue, was wieder dieser. Nein, dass wir es einfach sein lassen, vorhin kommen, im Wissen, aber er kann. Vielleicht verstehen wir gar nicht wie, aber er kann. Das ist ein schönes Beispiel. Gibt es sicher viel in der Bibel, wo Gott wirkt und die Menschen gar nichts dafür können. Ein schönes, das er es auch so benennt, ist im 2. Mose 14, 12 bis 14, wo das Volk Israel aus Ägypten raus ist befreit worden durch ihn. Und sie dann schon gleich von Anfang an motzen, werden wir doch blieben und so. Jetzt kommen die uns irgendwann nachher, das ist noch, weil sie noch gar nicht durch das Meer sind befreit worden. Und sie sehen, jetzt geht es nicht mehr, es war ein Fehler, falsche Planung. Und schon sofort anfangen zu motzen haben. Wir dienen nicht schon in Ägypten dieses Wort gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Denn das wäre für uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Das braucht ja noch Hunger, so etwas zu sagen, wenn sie scharenweise kommen motzen und du siehst die Lösung noch gar nicht, aber du siehst den Tod, der kommt. Nicht zu sagen, steht fest und warte mal, schau mal, wie es kommt, es wird alles gut. Aber das ist Vertrauen auf Gott. Das ist Vertrauen auf, wir müssen gar nicht, er wird es machen. Und er sieht zum Schluss, der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Was ist da für eine Kraft drin? Still sein im Vertrauen, dass Gott kann. Und er hat es gemacht und wir wissen, dass er kann. Wir wissen es im Kopf. Es darf noch ins Herz und unsere Steuerung, wenn wir was machen, dann kommt es gut. Lasst uns Menschen werden, die in Gottes Gegenwart zur Ruhe kommen. will die Stille suchen bei unserem Herr, im Wissen, dass er kann. Gott wird uns formen. Er wird auf uns reagieren, wenn wir zu ihm kommen. Und er wird für uns kämpfen, was nötig ist. Er hat alles, alle Probleme, all deine Lebenssituationen und Umstände vollständig im Griff. Er ist nie unsicher, er muss nie noch etwas probieren. Er hat es im Griff. Er weiß, was das Beste für dich ist. Und er wünscht sich für dich das Beste. Das ist schwierig für uns, wie es so funktioniert zwischen Menschen, das anzunehmen, das wirklich zu glauben. Im Herz anzunehmen, dass das so ist. Auch für mich persönlich. Aber es ist ja so. Halleluja. Ist es nicht fast frech zu sagen, Gott redet nicht mit mir, ich höre ihn gar nicht, wenn ich mir auf der anderen Seite gar nicht Zeit nehme, in die Stille zu kommen, dass ich seinem Reden überhaupt Raum gebe, dass ich überhaupt höre, was er mir sagen will. Vielleicht schon fast frech. Ich habe Gott einmal gefragt, am Abend war es, sie waren alle sonst schon im Bett, welche konkreten Schritte das er von mir will. Das hat mich gedacht, so, muss wieder etwas gehen. Was sind meine nächsten Glaubensschritte? Was ist jetzt dran? Und dann gefragt, was sind meine nächsten konkreten Schritte, die er gerne von mir will, die er für mich sieht, weil ich nicht aus mir raus will steuern. Dass ich einfach weiss, ja, ich bin unterwegs mit ihm, es geht weiter. Und er hat mir recht schnell, also das ist nicht 5 Minuten gegangen, eigentlich sofort hat er mir gesagt, erstens, verbring mehr Zeit mit mir, zweitens, schlaf mehr. Das hat mich schon noch krass gedacht. So, Gott redet so klar und so einfach, also das versteht er sofort, da muss man nicht mehr irgendwie lange interpretieren, verbring mehr Zeit mit mir, schlaf mehr. Nur 2 Punkte, haben simpel. Aber wisst ihr was? Knuschel ist noch heute an diesen Punkten dran. Zu ihm kommen, ihn fragen, ihn hören, das ist der Anfang. Aber das ist der Anfang der Möglichkeit. Wenn wir nicht gehorsam sind, wenn wir nicht umsetzen, was er uns hat gesehen. Und es ist schwierig, Ausreden zu finden, wenn es wirklich so einfach ist, oder? Dann passiert nichts. Dann haben wir zwar Gott gehört, schön, aber das nützt noch nichts, wenn wir nichts daraus machen, aus dem, was wir nicht gehört. Ich bin an diesen Punkten noch dran und ich glaube, es ist nicht Zufall, dass wir diese zwischendurch wieder in Sinn kommen. Das kann man von mir aus gesehen gut auch als Reden von Gott interpretieren. Wenn ich eben zum Beispiel müde am Abend, gegen Mitternacht oder weiss nicht was, ins Bett gehe, und eben im Handy so über dem Knopf von SRF-App, das ist keine Werbung, das ist einfach eine, die ich manchmal schaue, nichts Böses, oder? Und dann kommt mir dann so, wenn ich so fast im Drücken kommt mir so in Sinn, eine halbe Stunde, he? Kostet jetzt das? Und im Fall schlaf mehr. Meistens schaffe ich es nicht und manchmal halt nicht. Manchmal gehorsam, manchmal ungehorsam, aber ich habe das Gefühl, er ist mit mir dran und mir tut es gut. Wenn ich mehr schlafe, wenn ich mehr Zeit mit ihm verbringe. Weil ich dann in die Stille komme, wo er zu mir redet, und ich bin sicher, es kommen dann wieder mal andere Anweisungen. Das kommt schon gut. Aber es braucht den Schritt auf unserer Seite, es braucht unser Reagieren auf sein Reden. Es reicht noch nicht, wenn wir ihn hören, was schön ist. Hören ist der Anfang, mit dem Gehorsam kommt die Veränderung. Ich sage das dir im Vertrauen auf Gott. Schaff dir Zeiten, wo du still bist vor Gott. Wenn du sie noch nicht hast, schaff dir die Zeiten, wo du still bist vor Gott. Wo du bewusst dich entscheidest, nachzufahren. Im Wachzustand. Es kann sein, dass dich nicht mal nimmt. Das ist dann vielleicht auch ein Zeichen, schlaf ein bisschen mehr. Aber nicht, es zählt nicht zu sagen, ich schlafe. Ja, ich bin so ruhig, der Herr ist schon da. Das stimmt, aber ich meine, im Wachzustand, dich bewusst dafür entscheiden, in der Gegenwart zu sein von deinem König, von deinem himmlischen Vater, der dich liebt, der zu dir reden will, der dich prägen und dich führen will. Es gibt viele Möglichkeiten, so Zeiten mit Gott zu gestalten. Find deinen eigenen Stil. Find deinen eigenen Stil, wie du von Gott kommen willst, aber such Gott. Wir werden jetzt dann nochmal eine so eine Übung machen, wie vorher, nochmal 3 Minuten etwas still sein. Miteinander. Vielleicht seht ihr Gott ja in dieser Zeit jetzt gerade auch hier. Das kann sein, das wissen wir halt nicht, wenn das er wie redet. Vielleicht seht ihr hier, was deine nächsten Schritte könnten sein. Oder erinnert dich daran, die, die er dir schon gesehen hat. Oder wo du schon das Gefühl hast, er hätte es eigentlich gesehen. Und vielleicht genießt es einfach die Ruhe. Die Stille in seiner Gegenwart, wo die Aktivität nachgefahren ist, wo die Geräusche zurückgehen und nicht, auch nicht einer von vorne noch schnurrt. Im Wissen, dass er da ist. Dass er dich liebt, dass er dich prägen will. Ich lese gerne abschliessend den Psalm 46, 11, den Vers. Und sage noch gerne dazu, ich habe es sehr spannend gefunden, dass das Wort, das hier gebraucht wird, das Hebräische, das kann still sein bedeuten, so ist es jetzt hier übersetzt. Aber es kann auch eingravieren bedeuten. Könnte ich das vielleicht auch mal durch den Kopf gehen. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Amen.